Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands 3 Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 172 des Freelancer-Podcasts. Und heute geht's um das Thema, was muss ich eigentlich alles machen, bevor ich mich selbstständig mache, beziehungsweise was ich empfehlen würde, was man alles macht, bevor man kündigt und bevor man sagt, jetzt geht's wirklich voll los und jetzt konzentriere ich mich nur auf die Selbstständigkeit. Erstmal ist es immer eine gute Idee, das mal so vorweg, bevor ich jetzt die Punkte nenne, es ist immer eine gute Idee, nicht direkt zu kündigen bzw. zu sagen, ich mache jetzt Vollzeit, sondern das Thema Selbstständigkeit in so einem Stufenplan anzugehen. So würde ich es zumindest machen, es sei denn, die Auftragslage oder die Auslastung vorweg rechtfertigt schon, dass man einfach sagen kann, okay, ich kann direkt in die Vollen gehen, hier ist gut zu tun. Ich würde es immer so machen, dass ich erstmal auf Teilzeit verkürze und dann mit steigender Auslastung und wenn ich merke, jetzt kann ich es auch in Teilzeit nicht mehr bewältigen und dann zu kündigen. Ist einfach sicherer und die meisten Arbeitgeber machen das auch mit, wenn man denen das erklärt, die wollen dich ja auch halten. Der erste Punkt, den ich angehen würde, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, ist das Thema Positionierung und Branding. Und das ist so ein Fehler, den ganz viele Freelancer machen. Die gehen erstmal los und sagen, ich bin Grafikdesigner, ich mache alles, was mit Design zu tun haben. Ich mache jetzt von der Speisekarte bis zur Website, übers Produktdesign, biete ich alles an. Das kann ich. Kann ja auch sein, dass man das einfach alles gelernt hat. Und das ist jetzt erstmal meine Leistung. Das Thema Branding ist aber schon so der Grundstein und auch so persönliche Positionierung. Das ist schon der Grundstein für alles, was jetzt kommt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich hier wirklich Zeit nimmt und das in Ruhe durchdenkt. Der Markt ist ja recht groß, aber wenn man sich mal so anguckt, wie Kunden suchen, dann stellt man schnell fest, dass das immer sehr spezifisch ist. Also da werden dann ganz spezifische Dinge gesucht oder Leistungen und am liebsten möchte ein Kunden jemand haben, der in dem Bereich auch Expertin oder Experte ist. Und das zeigt so ein bisschen, warum es so wichtig ist, dass man sich positioniert und sagt, ich bin beispielsweise Grafikdesigner für Food, im Food-Bereich. Also ich mache Restaurants und ich mache Speisekarten, ich habe da einfach eine Expertise, was auch immer. Das ist jetzt einfach mal so ausgedacht. Dass man sich da eine Expertise mit der Zeit anarbeitet, weil dann ist es viel einfacher später, sich A, auch die Kunden zu finden, weil man weiß ja ganz genau, okay, im Food-Bereich, da kann man jetzt wissen, wo sind diese Kunden zu finden, wo auf welchen Messen treffe ich die vielleicht an oder wie muss ich Werbung schalten oder wo finde ich diese Leute. Und muss nicht erstmal losgehen und sagen, okay, wir brauchen Grafikdesign. Ja, das könnte theoretisch jede Firma sein. Wo laufe ich los? Was schreibe ich mir auf meine Website? Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt eine Masse von 100 Freelancern habe und ich als Kunde suche mir jetzt aus diesen 100 Freelancern jemand aus, der auf mein Bedürfnis passt, dann würde ich immer erst die Person auswählen, die auch in ihrer Leistungsbeschreibung oder in ihrem Branding, in der Website, was auf LinkedIn steht, das verkörpert, was ich eigentlich suche, weil ich mir dann denke, ach, perfekt, das passt ja genau auf das, was ich suche, statt jemand zu sagen, ich bin einfach Designer mit dem Blumenstrauß, ich kann hier alles und so. Dann würde ich mir denken, okay, schön, aber du bist ja gar nicht darauf spezialisiert, was ich jetzt gerade brauche. Also wir neigen ja als Menschen immer dazu, uns die Spezialistinnen und Spezialisten auszuwählen für unser Anliegen und das ist eine ganz wichtige Sache. Das Branding ist auch nichts, was man über Nacht einfach mal entscheiden sollte, sondern das ist eine Sache, die kann man in mehreren Stufen mit vielleicht auch Freunden, Bekannten mal durchgehen, was man sich gedacht hat. Auch ruhig mal posten vorab, was haltet ihr von meiner Positionierung, wie findet ihr das? Und sich wirklich Gedanken machen, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden? Weil das legt einfach den Grundstein für alles, was jetzt noch kommt in den nächsten Wochen und Monaten deiner Selbstständigkeit. Und da kann man schon einfach viel falsch machen. Deswegen sich darüber gut Gedanken machen. Nächster Schritt wäre jetzt zu klären, in meinen Augen, ich habe das jetzt so ein bisschen der Reihenfolge nach geordnet, aber kann auch sein, dass in deinem Fall das mal sinnvoller ist, eine Sache zu einem anderen Zeitpunkt zu machen. Aber der nächste Punkt für mich wäre, die Rechtsform auszuwählen. Also kann ich Freiberufler sein? Das ist also dann so diese Rechtsform, wo ich zum Beispiel keine Gewerbesteuer zahle. Kann ich Freiberufler sein? Das hängt davon ab, ob ich unter die Katalogberufe mit meiner Leistung falle. Ich werde jetzt nicht super darauf eingehen, wie das im Detail funktioniert, weil es gibt zu all diesen Themen, die ich hier bespreche, auch eigene Folgen und auch generell super viel Lesestoff im Internet. Diese Folge soll mehr wie so ein Wegweiser sein und der Priorisierung einfach helfen, für einen selbst zu wissen, was muss man als nächstes angehen und was sind so Themen, die ich vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wie gesagt, bei der Rechtsform ist so der Klassiker die Freiberuflichkeit. Das hängt halt davon ab, ob der eigene Job unter die Katalogberufe fällt. Ganz viele Sachen fallen da nämlich nicht drunter und man muss dann auch teilweise einen Nachweis bringen, dass man eben diese Expertise in dem Bereich hat. Und das ist mal mehr, mal weniger kompliziert. Aber Stichwort, wenn du dich dafür jetzt sozusagen, wenn du diesen Schritt jetzt angehst, Freiberuflichkeit versus Gewerbe. Was ist in dem Fall sinnvoller? Werde ich zum Beispiel Produkte verkaufen, dann muss ich auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Bei der Freiberuflichkeit geht es nämlich wirklich nur um die Erbringung von der genannten Dienstleistung in dem Bereich. Und da sieht man auch schon wieder, warum es so wichtig ist, dass man sich in dieser Reihenfolge damit beschäftigt. Wenn ich mir die Positionierung jetzt überlege und überlege, ist eigentlich mein Geschäftsmodell, dann mache ich mir ja schon Gedanken darüber, ob ich vielleicht Produkte mal verkaufen möchte, ob das vielleicht auch mal in eine andere Richtung geht. Wenn ich zum Beispiel viele Leistungen anbiete, verschiedene Leistungen, dann ist es mit der Freiberuflichkeit schwierig, dann ist ein Gewerbe die bessere Variante. Und diese Gedanken hat man sich dann einfach schon gemacht. Genau. Also bei der Rechtsform auch einmal gucken, ist es ein Gewerbe, ist es eine Freiberuflichkeit, kann ich überhaupt eine Freiberuflichkeit wählen und da einfach mal schauen. In dem Zuge ist auch wichtig zu schauen, wenn man zum Beispiel künstlerisch tätig ist, dann unter Umständen ist man dann verpflichtet, in die Künstlersozialkasse einzuzahlen bzw. da Mitglied zu werden, hat aber auch Vorteile. Das bringt mich nämlich auch zum nächsten Punkt, Thema Krankenversicherung. Das ist dann darüber zum Beispiel mit abgedeckt. Und die Krankenversicherung, die zahlt jetzt logischerweise kein Arbeitgeber mehr mit, so wie man es hat, wenn man angestellt ist. Das heißt, man muss sich jetzt einmal anschauen, okay, wo bin ich jetzt zukünftig krankenversichert? Was ist der für mich günstigste Tarif? Was ist für mich die beste Option? Habe jetzt als jemand, der in die Selbstständigkeit gehen möchte, ja auch die Option, in die private Krankenversicherung zu gehen. Kann man sich überlegen, ob das für einen sinnvoll ist. Ich würde mir dafür immer einfach mal einen Versicherungsmakler schnappen und mal eine Stunde über die eigenen Bedürfnisse quatschen und zu überlegen, okay, wo geht die Reise hin, was möchte ich eigentlich machen und sich dann für ein Modell zu entscheiden, das für einen funktioniert. Also Thema Krankenversicherung. Ich fasse nochmal zusammen, wir haben jetzt Positionierung und Branding, also erstmal überlegen, wo soll es eigentlich hingehen. Dann die Rechtsform, was ist jetzt die korrekte Anmeldung für meine Leistung, was muss ich eigentlich den Behörden melden. Thema Krankenversicherung, wie bin ich versichert und im nächsten Schritt würde ich mich damit beschäftigen, wie die Buchhaltung erledigt wird. Also möchte ich selber Buchhaltung machen, beziehungsweise traue ich mir zu, Belege zu buchen und was traue ich mir davon zu? Möchte ich mir das selber aneignen? Oder sage ich, okay, möchte ich alles nicht? Steuerberater oder Steuerberaterin. Das ist so eine Überlegung, die ich zu dem Zeitpunkt schon treffen würde. Ich finde es immer gut, wenn man sich auch mit dem Thema Buchhaltung oberflächlich auskennt, weil du bist sonst so dieser Situation so ausgeliefert. Du weißt, wenn du nie verstehst, was da eigentlich passiert, dann hast du auch so wenig Kontrolle darüber, was die Zahlen auch in deinem Business angeht. Ich würde mich zumindest damit beschäftigen, wie die Umsatzsteuer funktioniert, wie die Einkommensteuer funktioniert, was für Berichte ich am Ende des Jahres anfertigen muss, ne? Also zum Beispiel die Einnahmenüberschussrechnung, Umsatzsteuer, Jahreserklärung, diese Dinge und wie eigentlich so eine Buchung aussieht. Also eine Buchung in Form von, ich buche eine Ausgabe, ich muss ja dann eine Kategorisierung vornehmen nach einem Kontenrahmen und sage zum Beispiel, das ist jetzt habe jetzt eine Telefonrechnung, das buche ich auf Telefon zum Beispiel. Diese Themen, sich einfach damit mal beschäftigen. Es gibt hier im Podcast auch 2 Folgen, glaube ich, dazu. Ich verlinke das alles in den Shownotes zusammen mit der Checkliste nochmal. Dann kannst du dich auch nochmal da tiefer zu den Themen informieren, weil wie gesagt, das ist jetzt mehr wie so eine Wegweiser-Folge, die auf andere Folgen oder andere Ressourcen verweist. Also Thema Buchhaltung. Ich würde auf jeden Fall, also ein Buchhaltungstool ist meiner Meinung nach Pflicht, also irgendwas, wo man selber auch Buchungen vornehmen kann, Belege hochladen kann, dann kann man immer noch mit einem Steuerberater zusammenarbeiten, aber wie gesagt, Buchhaltungstool sollte man auf jeden Fall haben. Das kann man sich jetzt auch schon mal überlegen, für welches man sich entscheidet. Empfehlung meinerseits aus nachvollziehbaren Gründen ist Goodlance. Ich bin Gründer von Goodlance. Wir machen Buchhaltungstool für Freelancer und speziell eben auf die Bedürfnisse von Freelancern zugeschnitten. Link ist in den Shownotes, gibt auch gerade 3 Monate kostenlos mit dem Code FreelancerPodcast. Und da ist eben das Ganze ein bisschen vereinfacht, weil zum Beispiel wir als Freelancer sind ja keine Unternehmen sozusagen, die jetzt auch Gehälter oder sowas zahlen oder in der Regel zumindest. Und damit ist das alles ein bisschen schlanker und übersichtlicher. Genau, also die Wahl eines Buchhaltungstools würde ich zu diesem Zeitpunkt auch schon treffen. Weiter geht's mit der Organisation. Da geht es für mich so ein bisschen um diesen Punkt Workflow. Wie will ich eigentlich meine Aufträge, Kunden, diesen ganzen Kram, den ja wirklich, also für mich fallen ja unfassbar viele Daten mit der Zeit als Freelancer an, ne? Also diese ganzen Aufträge, das kann ich mir natürlich immer irgendwelche Notizen oder so machen und immer aufschreiben oder eine Excel-Liste führen, aber das wird einfach irgendwann unübersichtlich. Und für mich war immer wichtig, dass alles miteinander verknüpft ist. Also ich möchte gerne, dass mein Auftrag auf meinen Kunden verweist, dass mein Kunde auf die Akquise-Methode verweist, die ich angestrebt habe, um diesen Kunden zu gewinnen. Und ich möchte am Ende immer nachvollziehen können. Das ist mir ganz wichtig, Nachvollziehbarkeit. Ich möchte wissen, wie ist dieser Auftrag gelaufen, was sind da für Zeiten reingegangen. Und wenn sich der Kunde in 3 Jahren nochmal meldet und sagt, ah, wo sind eigentlich die Zugangsdaten zu meinem Webhosting-Login, den du damals für mich angelegt hast, dann möchte ich auch diese Dinge einfach parat haben. Und dafür sollte man sich einfach für einen Workflow oder einen Toolstack, nenne ich es mal, entscheiden, der das abbilden kann. Auch da ist Goodlance wieder, wir sind ein All-in-One-Tool für Freelancer, da sind diese Dinge integriert. Man kann sich das aber natürlich auch mit mehreren Tools zusammenbauen und sich daraus so eine Art Automatisierung klicken. Da musst du für dich einfach testen, dir einfach alles mal anschauen, was es so gibt und entscheiden, was deinem Workflow und deiner Arbeitsweise am besten taugt. Und das ist einfach diese beiden Dinge, dass man schon mal weiß, wie erfasse ich eigentlich diese ganzen Aufträge, Buchungen, Rechnungen und so weiter. Das ist wichtig, dass man sich hier schon mal für was entscheidet. Dann geht es weiter mit dem Thema Rücklagen. Das ist für mich so eine Sache wie so eine Schranke, die dann hochgeht oder eben nicht. In meinen Augen, um das guten Gewissens empfehlen zu können. Ich weiß, das haben auch Leute mit viel, viel weniger gestartet, aber für mich sind Rücklagen von 3 bis 6 Monaten... Ja, also 4 bis 6 Monate eigentlich eher. 4 bis 6 Monate Rücklagen sollten da sein. Also sprich 4 bis 6 Monate deine Kosten weiterhin zahlen können, wenn jetzt kein Einkommen mehr reinkommt. Weil das kann einfach immer passieren, dass irgendwas ist, du wirst krank, es kommen Ausfälle in deinen Buchungen, ein Kunde zahlt mal monatelang nicht. Das kann dir als Freelancer leider alles passieren. Und damit du da einfach gut für aufgestellt bist und da nicht deine Existenz gleich auf dem Spiel steht, sollten einfach 4 bis 6 Monate Rücklagen da sein. Das ist für viele dann erstmal so eine Sache, okay, das ist natürlich eine ziemliche Hürde, aber wenn man in Vollzeit geht, und deswegen meine ich ja, man kann ja auch Teilzeit machen, dann ist das alles nicht so das Thema erstmal, aber wenn man in Vollzeit geht, dann würde ich diese Bedingungen für mich persönlich setzen. Ist nur eine Empfehlung, kannst du natürlich machen, wie du möchtest, aber ich würde das Thema Rücklagen auf keinen Fall vernachlässigen, weil, gutes Beispiel, Kunde zahlt mal ein paar Monate nicht, was alles schon vorgekommen ist, weil irgendwelche Kunden pleite gegangen sind oder Aufträge sich verzögern und deine Kosten laufen ja stramm weiter. Also jeden Monat geht die Miete ab, jeden Monat gehen deine Lebenskosten ab und das kann dich einfach ganz schnell in so schlaflose Nächte bringen, wo du denkst, okay, was ist jetzt, wie komme ich jetzt, überlebe ich jetzt die nächsten Wochen, ich habe kaum Geld und dann ist Selbstständigkeit auch einfach kein Spaß mehr, weil dann ist man permanent nur in diesem Überlebensmodus. Das macht keinen Spaß. Genau, deswegen Rücklagen und auch immer laufend kontrollieren dann, wie entwickeln sich die Rücklagen. Wenn ich mich da bediene, dann sollte ich die zeitnah durch laufende Aufträge auch wieder auffüllen können. Und das spielt aber auch in das nächste Thema rein, Stundensatz. Jetzt ist so der Punkt für mich erreicht, wo ich mir Gedanken machen würde, was kostet meine Leistung eigentlich? Und was muss ich auch eigentlich verdienen, damit ich meine laufenden Kosten decke? Und auch so Themen wie, damit ich Rücklagen bilden kann. Weil Rücklagenbildung ist eine Sache, die man aus den laufenden Einkünften tut. Und du schreibst dir in deinen Stundensatz oder in die Berechnung deines Stundensatzes direkt einen Prozentsatz rein, den du gerne Rücklagen bilden möchtest. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass man sich einmal genau überlegt, wie sieht meine Kalkulation aus? Wir haben einen Stundensatzrechner, habe ich in den Shownotes verlinkt. Da kannst du einfach deine Parameter eingeben, musst dich nicht für anmelden oder so. Sagst du einmal, wie viele Arbeitsstunden du hast, was du als Gehalt anstrebst, deine Ausgaben und all diese Dinge. Und dann kriegst du einen Stundensatz, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und dann weißt du, was du mindestens verdienen musst. Das heißt nicht, dass du jetzt nach Stunden abrechnen musst. Das ist auch so das ganze Thema Preismodell. Habe ich gerade eine Folge zu gemacht, auch in den Shownotes verlinkt. Du musst nicht nach Stunden abrechnen, aber du solltest intern einen Stundensatz haben, den du vergleichen kannst und wo du schauen kannst, komme ich eigentlich auf das, was ich pro Stunde verdienen muss? Weil wenn du Preise kalkulierst für einen Kunden oder einen Festpreis kalkulierst und du merkst am Ende durch die Zeiterfassung, okay, pro Stunde waren das jetzt runtergerechnet 40 Euro oder sowas, und dein Stundensatz, dein Sollstundensatz sozusagen liegt bei 70 oder so, dann merkst du natürlich, das war jetzt kein rentabler Auftrag und du musst das nächste Mal an deiner Kalkulation was ändern. Diese Parameter zu haben, du kannst einfach immer nur gegensteuern, wenn du auch die Daten hast. Deswegen sich da gleich auf vernünftige Beine zu stellen und das nicht so blauäugig anzugehen und zu sagen, ja, wird schon stimmen, meine Kollegen verdienen Folgendes pro Stunde und sowas, halte ich für ganz wichtig. Und das Preismodell, also rechne ich nach Stunden ab, möchte ich zum Festpreis abrechnen, möchte ich Value-Based Pricing anstreben, was ist eigentlich das richtige Preismodell? Wie gesagt, gerade erst eine Folge zugemacht, einfach da mal kurz einen Überblick verschaffen, was es so gibt und dann für dich entscheiden, was das beste Modell ist. Dann würde ich einmal schauen, wo ich mein Portfolio ablege, also sprich, habe ich eine Website, habe ich ein PDF, wie mache ich das eigentlich? Also, dass man einfach eine Sache hat, die man griffbereit hat, wenn man jetzt in die Akquise geht, weil das ist das einzige erfahrungsgemäß, was die Kunden interessiert, was habe ich bisher schon gemacht? Also Schulabschlüsse oder sowas, seltenst, ganz, ganz selten. Und deswegen unbedingt ein Portfolio einmal zurecht bauen in Form einer Website oder eines PDFs, das man dem Kunden einfach vorlegen kann, wenn man sich auf Aufträge bewirbt. Dann würde ich mich im nächsten Schritt um einen LinkedIn-Auftritt bemühen, also sprich, dass das Portfolio, vielleicht hast du das sowieso schon, das Profil, aber dass das einfach alles einmal schick aussieht, dass das widerspiegelt, was ich tue, meine Positionierung wiederfindet, ne, dass das auch zum Beispiel in diesem Slogan, den man unter seinem Profil setzt, klar wird und auch anfangen, auf LinkedIn aktiv zu werden und mich am Diskurs zu beteiligen. Einfach, dass man sich ins Gespräch bringt, dass man dabei ist und dass man auch selber postet. Vielleicht über das Vorhaben der Selbstständigkeit, ich finde es immer super interessant, wenn Leute darüber berichten, die Schritte, die sie gehen vor der Selbstständigkeit, und das ist auch schon Content, wenn du jetzt nicht weißt, was du posten sollst. Und dann wäre so eine Sache, und da denken dann so viele, wieso, das mache ich doch erst, wenn ich schon selbstständig bin, Kundengewinnung. So, ich würde immer erst Kunden gewinnen und dann selbstständig machen. Man kann die Anmeldung ja schon vorher machen, das ist ja nicht das Problem. Das haben wir jetzt in der Priorisierung auch so. Aber ich würde nicht ohne Kundenaufträge in die Selbstständigkeit gehen. Weil dann sitzt man erstmal da, dann läuft diese Uhr, diese Gehaltsuhr, dass man Ausgaben zahlen muss, aber das Gehalt kommt halt nicht mehr. Und dann so unter Druck so Kunden zu gewinnen, ist einfach nicht so schön. Deswegen sich vorher schon um Kunden bemühen, das kann man auch wunderbar schon machen. Und dann eben, wie gesagt, Teilzeit wäre meine Empfehlung, so zu reduzieren. Dann ist es einfach so ein Einkommensmix aus Freelancing und Festanstellung. Und in dem Moment, wo es dann kundentechnisch einfach überhand nimmt, dann kündigt man. Oft sind zum Beispiel auch die bisherigen Arbeitgeber dann die ersten Kunden. Das kenne ich ganz oft, dass Leute einfach mit ihrem Arbeitgeber sprechen, sagen, hier übrigens, ich bin jetzt Freelancer, ich würde das auch weiterhin für euch machen. Und der Vorteil ist ja, diese Firma, die möchte ja auch weiterhin mit dir zusammenarbeiten, wenn du gute Arbeit geleistet hast. Und für die ist es halt super. Du bist bereits eingearbeitet. Du musst jetzt, da hast natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Freelancern. In dem Fall bei dieser besagten Firma. Insofern immer sagen, was man macht und klären, ob es nicht vielleicht weitergehen kann als Selbstständiger dann. Ne? Also ob man dann nicht weiterhin für die arbeiten kann. Da kommen oft die ersten Kunden her oder aus dem Freundesbekanntenkreis, wenn man da einfach mal sagt, hier, Folgendes, bin jetzt selbstständig, das mache ich. Wenn ihr Leute kennt, immer zu mir. Das ganze Thema Kundengewinnung ist eine riesige Philosophie für sich. Gibt es hier unzählige Folgen im Podcast, einfach mal durchklicken. Da will ich jetzt auch nicht wieder näher drauf eingehen, weil das würde den Rahmen der Folge jetzt sprengen. Und das sind so für mich die Punkte, die ich angehen würde, bevor ich kündige, beziehungsweise bevor ich diesen Schritt in die Vollzeitselbstständigkeit gehe. Und einen Punkt, den habe ich gerade noch vergessen, der fällt mir jetzt gerade noch ein, der noch ganz wichtig ist, auch vorab einmal klären, ob man Förderansprüche hat, beziehungsweise ob der Gründungszuschuss zusteht. Das ganze Thema Gründungszuschuss nur ganz kurz angeschnitten. Gründung aus der Arbeitslosigkeit heraus und das wird bezuschusst mit, ich glaube, Arbeitslosengeld 2, so irgendwie. Und wir haben auch schon Folgen dazu gemacht, da ist das alles nochmal von Expertinnen und Experten erklärt. Gründungszuschuss, das Thema. Einmal für sich klären, ist das was, worauf ich Anspruch habe? Und wenn ja, dann auf jeden Fall versuchen, das zu bekommen, weil das erleichtert das natürlich ungemein den Start, weil man sich erstmal nicht so sehr Sorgen machen muss um die laufenden Kosten. Das wäre so meine Checkliste, die findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.